Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Sie jongliert mit ihren zwei absolut unterschiedlichen Jobs so geschmeidig. Sie ist nicht nur Kinderzahnärztin, sondern auch Flugbegleiterin bei der Lufthansa. Sowohl ihre kleinen Patientinnen und Patienten als auch ihre Kollegen lieben sie. Mein heutiger Gast ist die Superzahnfee mit dem gewissen Weitblick, denn sie mixt ihre beiden Welten auf ganz besondere Art und Weise. Herzlich willkommen, Dr. Alexandra Wolf.
Hallo.
Ja, hallo Alexandra. Schön, dass du bei mir bist. Du bist gebürtig vom Land, zwischen Kuh und Kalb auf dem Bauernhof aufgewachsen, lebst nun aber seit fast 10 Jahren in Berlin. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich bin damals nach der Schule zum Studieren nach Dresden gegangen und nach dem Studium wollte ich gern nochmal in eine andere Stadt, auch gerne in eine Großstadt, und da bot sich Berlin an. Ich kannte hier schon viele Freunde und kannte mich ein bisschen aus und dann bin ich nach Berlin gezogen und lebe seitdem hier.
Aber deine medizinische Leidenschaft, die hast du auch schon während deiner Schulzeit entwickelt?
Ganz genau. Ich war ein bisschen familiär auch vorbelastet mit Medizin, kann man so sagen, und dadurch hat sich sicherlich das Interesse auch weiter in diese Richtung entwickelt und dann habe ich später mich dafür entschieden, Zahnmedizin zu studieren.
Das ist aber ungewöhnlich, weil man ja oft während der Schulzeit noch ganz andere Wünsche hat. Als Kind möchte man ja nicht unbedingt Zahnärztin werden oder Zahnmedizin studieren. Also war das für dich von Anfang an die einzige Option, das beruflich zu machen, oder wolltest du eigentlich was ganz anderes lernen?
Nein, das war nicht die einzige Option. Ich hatte viele Ideen und ich bin eigentlich erst so richtig darauf gekommen, dass es auch wirklich Zahnmedizin wird, als ich im Ausland war. Ich habe 2 Jahre im Ausland studiert und dann so ein bisschen geguckt, okay, was interessiert mich? Und ich kann mich gut erinnern, ich habe einmal dann in einem Café gearbeitet, vorne an der Kasse, wo die Kunden ihre Bestellungen abgeben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich immer sehr viel auf die Zähne achte der Leute. Und dann habe ich dafür ein Interesse entwickelt und mich entschieden, Zahnmedizin zu studieren.
Mhm. Jetzt ist es so gewesen, dass du als Kind aber auch schon dich mit dem Fliegen beschäftigt hast. Wann bist du denn das erste Mal geflogen?
Ja, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich glaube mit 5 Jahren oder so. Und das stimmt. Also meine eigentliche richtige Leidenschaft war es schon immer, Flugbegleiterin oder auch Stewardess zu werden, wie man sagte. Und das habe ich gedanklich immer verfolgt, das auch irgendwann mal zu machen, habe es aber nie wirklich umgesetzt, bis dann zu dem einen Tag, als ich dachte, so, und jetzt machst du das, was du schon immer machen wolltest, nämlich Flugbegleiterin zu werden.
Genau, also du hast den Berufswunsch Stewardess oder Flugbegleiterin gehegt und dann auch ein Zahnmedizinstudium begonnen. Das klingt paradox, aber warum hast du dich denn damals so entschieden?
Für die Zahnmedizin?
Ja, also du hast ja nach dem Abitur, du hast das schon kurz erwähnt, du warst dann auch im Ausland, darüber sprechen wir noch. Mhm. Aber dieses Zusammenspiel zwischen unterwegs sein, also die Welt erkunden, aber auch dich im Bereich Gesundheit, also in der Zahnmedizin zu engagieren, das ist ja nicht alltäglich.
Das stimmt. Also ich war 2 Jahre im Ausland und hatte dann eigentlich ja einfach Lust, was zu studieren. Und habe mich dann für Zahnmedizin aus den besagten Gründen entschieden und hatte halt diesen Gedanken immer noch gehabt, dass ich eigentlich gerne Flugbegleiterin werden möchte. Habe den nie beiseite geräumt und habe erst später, als ich dann schon gearbeitet habe, beide Sachen parallel angefangen zu machen oder zu kombinieren. Und deshalb kann ich jetzt quasi nicht sagen, warum ich das vorher nicht gemacht hatte, Flugbegleiterin zu werden. Ich glaube, ich war dann einfach so ein bisschen gesättigt von der Welt, was ich gesehen hatte, und wollte dann lieber ja etwas Handfestes machen.
Mhm. Du warst ja viel unterwegs in Neuseeland als Au-pair, in Frankreich, in Paris. Ich glaube, du warst auch zum Schüleraustausch in Fort Wayne in den USA. Mhm. Und dann ging es aber nach Dresden 2009.
Richtig. Also ich kann auch sagen, ich war noch, bevor ich angefangen habe zu studieren, auch noch in Ecuador, in der Hauptstadt in Quito. Und dort hatte ich einen Freiwilligendienst gemacht und der fand in einem Krankenhaus statt, in einer zahnärztlichen Abteilung. Und das waren so eigentlich die ersten, ja, Begegnungen mit der Zahnmedizin. Ich hatte natürlich keine Ahnung von Zähnen und was sie da so genau machen. Jetzt im Nachhinein war das bestimmt sehr interessant, was man da zahnmedizinisch sehen konnte. Ich konnte es halt damals noch nicht einschätzen. Und genau, nach diesen 2 Jahren Auslandsaufenthalten bin ich dann nach Dresden zum Studium.
Da liegen auch bei der Zahngesundheit wahrscheinlich Welten dazwischen, oder?
Inwiefern bei der Zahngesundheit?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass die medizinische Versorgung in Deutschland ja sehr, sehr weit, also sehr hoch ist, was die Qualität anbelangt. Aber das ist ja in anderen Ländern durchaus nicht der Fall.
Das stimmt. Das liegt an unserem guten Gesundheitssystem, das muss man sagen. Und auch einfach ja an den Forschungsergebnissen, die wir hier haben, an dieser ständigen Weiterentwicklung, was in anderen Ländern einfach nicht gegeben ist.
Jetzt bist du seit 2018 in einer der größten, muss man sagen, größten und bekanntesten Zahnarztpraxen Deutschlands in Berlin tätig, festangestellt als Kinderzahnärztin. Mhm. Und das Besondere an der Praxis ist, ihr seid auch an den Wochenenden, an Feiertagen für eure Patientinnen und Patienten da. Und das ist keine kleine Praxis. Ich glaube, das sind mittlerweile um die 30 Zahnärztinnen und Zahnärzte.
Mhm. Genau. Die Praxis ist sehr groß. Sie erstreckt sich auf 3000 Quadratmeter, auf 3 Etagen. Und wir haben ein sogenanntes Spezialistensystem. Das heißt, jeder Zahnarzt macht sozusagen nur das, was er am liebsten macht und am besten macht. Und manche sind auf Wurzelkanalbehandlungen spezialisiert oder auf Chirurgie. Und ich bin spezialisiert auf Kinderzahnheilkunde. Mhm. Das heißt, ich behandle von morgens bis abends Kinder. Kinder von 0 bis 18 Jahren ungefähr. Und das in Anführungszeichen 7 Tage die Woche. Also ich arbeite natürlich keine 7 Tage am Stück. Wir haben ein Schichtsystem und dadurch arbeitet man immer mal am Wochenende, feiertags. Und das lässt sich sehr gut kombinieren mit meiner Tätigkeit als Flugbegleiterin. Denn auch da ist es so, dass ich ja am Wochenende und feiertags auch mal fliege. Und für mich ist es also ein ganz anderer Lebensrhythmus. Ich arbeite nicht von Montag bis Freitag und habe Samstag, Sonntag frei, sondern für mich ist quasi jede Woche anders und jeder Tag ist gleichwertig. Also manchmal habe ich unter der Woche frei und arbeite am Wochenende und umgedreht.
Das heißt, ihr habt ganz flexible Arbeitszeitmodelle und könnt euch dann die Dienstpläne ja so bis zu einem gewissen Punkt auch selbst schneidern.
Sozusagen. Also wir haben wirklich ein festgelegtes Schichtsystem nach einem ganz bestimmten Rhythmus. Und das genau festgelegt, wie viele Tage man arbeitet, wie viele Tage man frei hat. Und das läuft so in diesem Rhythmus das ganze Jahr durch. Und die Flexibilität liegt allerdings darin, dass wenn man mal beispielsweise ein Wochenende frei braucht für eine Fortbildung oder für ein privates Event, dann kann ich diese Tage, die ich eigentlich arbeiten müsste, irgendwo anders hinschieben, wo ich eben Zeit habe, das vor- oder nachzuarbeiten. Und das ist natürlich klasse. Und dadurch, dass ich eben auch 7 Tage der Woche dafür nutzen kann und nicht nur Montag bis Freitag, ist das sehr praktisch für mich und für meine zweite Tätigkeit als Flugbegleiterin.
Ja, jetzt hast du die 3000 Quadratmeter Fläche erwähnt, das ist eine riesige Fläche. Mhm. Und in dieser Fläche, diese Fläche beinhaltet auch eine Karieshöhle. Ja. Was versteckt sich denn dahinter?
Also es versteckt sich kein Karies darin. Das
schade.
es ist dafür gedacht, dass man den Kindern sozusagen das bewusst macht, wo der Schmutz auf den Zähnen liegt. Also dass man die Plaque, die wird angefärbt mit einer fluoreszierenden Lösung. Und dann haben wir so einen kleinen Raum mit einem Schwarzlicht. Und wenn man dort hineingeht, sind überall Spiegel und kann dann die Zähne, die angefärbt sind, mit der Plaque sich im Spiegel angucken. Und da kann man ganz genau sehen, wo die Kinder eben nicht so gut geputzt haben. Also da wird die Plaque sichtbar gemacht und in der Plaque sind ja eben auch Bakterien, die sozusagen zur Karies führen können. Und in der Höhle selbst hängen auch überall so kleine Figuren, die aussehen wie kleine ja, Monster oder Bakterien, Keime, die das halt nochmal so ein bisschen darstellen sollen, was eigentlich Karies ist.
Also hier geht er auch spielerisch an die Thematik heran. Mhm. Es wird auch mal getanzt, es gibt ein Kroko bei euch, das steht jetzt nicht für große Koalition, sondern ist was?
Der Kroko ist sozusagen ein Krokodil, das ist eine Stofffigur mit Plastikzähnchen drin.
Und da steckt der Chef drin?
Nein, nein, okay. Zum Glück nicht. Wir haben einen Kroko natürlich ja auch in, ich sag mal, in einer Erwachsenengröße, da kann sich jemand drin verstecken. Der Chef hat das bisher noch nicht gemacht. Und aber grundsätzlich gibt es dieses Stofftier in verschiedenen Größen. Es gibt einen kleinen Kroko, es gibt einen größeren Kroko als Handpuppe. und eben einen, ich sag mal, lebensgroßen bei uns in der Praxis. Und das Krokodil ist sicherlich auch vielen bekannt, weil auch andere Einrichtungen mit dem Krokodil oder Kroko sehr viel arbeiten, was Mundgesundheitsaufklärungen, Kindergärten angeht und in Grundschulen. Also der Kroko kommt und zeigt den Kindern, wie man Zähne putzt, erklärt über Mundgesundheit auf. Und ich arbeite eben auch sehr viel in der Praxis mit dem kleinen Krokodil. Ich habe den auch noch ein bisschen bei mir verkleidet als kleinen Pilot. Und dann kann man mit Kroko eben sehr viele schöne Geschichten machen und zur Mundgesundheit aufklären.
Und das beißt dann auch mal zu, dass das ganz zahm?
Nein, der Kroko ist ganz, ganz,
ganz lieb. Ganz, ganz lieb. Also falls uns Kinder zuhören, ganz, ganz liebes Krokodil, darf man auch mal näher betrachten. Wie unterscheiden sich denn die ganz jungen Patientinnen und Patienten von den Erwachsenen? Das ist ja im Umgang etwas völlig anderes.
Ich würde sagen, sie sind ehrlicher und sie geben auch viel ehrlicher preis, ob sie Angst haben oder ob sie gerne kommen oder ob etwas, was man auf die Zähne aufträgt, gut schmeckt oder eklig schmeckt. Also das kommt dann einfach so raus aus denen. Ein Erwachsener würde damit eher sehr diskret umgehen und es gibt ja viele Patienten, die auch Zahnarztangst haben und das aber nicht verbalisieren. Man kann es dann nur nonverbal erkennen. Ein Kind, das zeigt es immer gleich sofort. Ein Kind zeigt es auch, ob das heute Lust hat auf eine zahnärztliche Behandlung oder nicht. Und gleichzeitig sind Kinder aber halt auch so kleine dankbare Patienten und so herzlich und bringen manchmal ein gemaltes Bild mit oder ja irgendeine kleine Figur oder ein Kuscheltier, was den Kindern sehr viel bedeutet. Und ja, sie sind halt einfach viel offener und auch man kann mit denen besser auf Fantasiereisen gehen. Ne? Sie sind da einfach, finde ich, sehr tolle Patienten.
Es liegt vielleicht auch daran, dass die Kinder mit euch aufwachsen und größer werden. Die kommen ja schon in welchem Alter das erste Mal zu euch in die Praxis?
Ja, im besten Falle innerhalb des ersten Lebensjahres, also mit 6 bis 8 Monaten. Aber das sind nur die wenigsten. Also viele Kinder kommen, würde ich sagen, mit 3, 4 zu uns. Manche werden uns auch überwiesen von niedergelassenen Zahnärzten, die keine Spezialisierung auf Kinderzahnheilkunde haben. Es ist unterschiedlich, aber es stimmt. Die meisten sehe ich sozusagen aufwachsen, größer werden, sich entwickeln. Das ist toll.
Ja. Welche Eigenschaften sollte ein Zahnarzt mit sich bringen? Also was ist für dich so der perfekte Zahnarzt? Da geht es ja nicht nur darum, Menschen von Schmerzen zu befreien, sondern vor allem auch um Lebensqualität.
Das stimmt. Also ich würde sagen, der perfekte Zahnarzt sollte sowohl eine gute Fachkompetenz als auch eine sehr gute Sozialkompetenz haben. Mhm. Also sprich, er sollte natürlich empathisch sein und ja, sich praktisch in den Patienten auch ein bisschen einfühlen, eindenken können, ihn gut beraten können, begleiten. Allerdings sollte er auch professionell arbeiten, im Sinne des Patienten arbeiten und einfach eine gute Zahnmedizin machen. Also Versorgungen anbieten und Versorgungen darstellen können, die auch lange helfen, die wirklich zu einer Mundgesundheit beitragen und vielleicht auch prophylaktisch aufklären, hinweisen, Tipps geben.
Ja, Empathie ist total wichtig, aber das ist ja auch wichtig in deinem Zweitberuf, nämlich als Flugbegleiterin. Was fasziniert dich an dem Fliegen, an der Reisetätigkeit? Du lernst ja viele neue Menschen kennen, bist viel unterwegs in der Welt, hast mit ganz unterschiedlichen Charakteren wahrscheinlich auch zu tun, was die Crews angeht. Wie schweißt das einen zusammen?
Also, was mich daran fasziniert, eigentlich sehr vieles. Es ist jedes Mal neu, jedes Mal anders. Also das Fliegen an sich ist einfach eine andere Welt, würde ich sagen. Auch arbeitsmäßig eine andere Welt. Das ist, es ist schwierig zu erklären, wenn man nicht fliegt. Das ist einfach eine andere Atmosphäre an Bord mit den Kollegen untereinander. Es ist einfach schön, dass man, also wir können uns ja so ein bisschen auch wünschen, wohin wir gern fliegen möchten, man nennt das Requesten. Und einfach das, dass es so einem die Möglichkeit gibt, dass die Welt offen ist. Also wenn ich Lust habe, im nächsten Monat nach Asien zu fliegen, dann fliege ich nach Asien. Wenn ich in die USA möchte, dann dorthin. Wenn ich gerne in Europa bleiben will. Also erstmal, dass man das so ein bisschen sich aussuchen kann. Und dann sind es immer wieder neue Kollegen. Also sehr, sehr selten trifft man mal einen Kollegen an Bord wieder. Es sind immer neue Crews. Man trifft sich immer eigentlich zum ersten Mal und arbeitet aber dann gleich ad hoc auch als Team zusammen. Und ich finde das immer sehr erstaunlich, dass man so schnell auch in einem Teamwork drin ist, dass die Hilfsbereitschaft da ist, dass aber auch durch je nachdem, wo man im Flugzeug arbeitet, ja, ist festgelegt, was sind meine Aufgaben und was sind die Aufgaben der anderen Kollegen. Also es gibt da nicht so viel Diskussion. Es ist einfach alles strukturiert, es ist klar geregelt. Und gleichzeitig hat man aber auch so ein bisschen eine Flexibilität, also wie man mit den Gästen umgehen möchte, sage ich mal, ob man Zeit hat für einen Smalltalk oder nicht. Und das andere tolle, schöne ist natürlich das Layover, also da die Destination, in der man dann ankommt und wo man Zeit hat, ja, sich was anzugucken, die Welt zu erkunden und auch dann eben dort die Gespräche mit Kollegen am anderen Ende der Welt, die man eigentlich vorher ja, vielleicht einen Tag vorher noch nie gesehen hatte. Und dann ist man plötzlich so, zack, vertraut und wirkt wahrscheinlich nach außen hin, als kennt man sich schon sehr, sehr lange, obwohl das eigentlich ja kurze Begegnungen oft sind. Ja, also das ist erstmal so das Faszinierende. Und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
Überhaupt nicht schlimm. Also du hattest in einem Interview mal erwähnt, dass es untereinander keinen Neid oder keinen Konkurrenzdruck gibt. Also die Zusammenarbeit muss einfach stimmen. Ihr verbringt ja auch viel Zeit miteinander über den Wolken, sonst würde das gar nicht funktionieren im Alltag.
Genau, das stimmt.
Und bist du auch schon mal Patientinnen begegnet im Flieger?
Im Flieger noch nicht, aber einmal tatsächlich am Kofferband.
Ja.
Da habe ich dann eine Patientin gesehen und ich habe eigentlich die Kinder erkannt und habe gedacht, hey, die kenne ich doch, die Kinder. Und dann guckte mich die Mutter an und ich guckte sie an und dann hat es dann bei beiden Klick gemacht und ja, sie war dann ein bisschen erstaunt, dass sie meinte dann, Frau Wolf, sind Sie das? Ich habe schon überlegt und ja, das ist vorgekommen. Ansonsten muss ich sagen, also ich kenne sehr viele meiner Patienten, aber auch nicht alle. Es kann natürlich sein, dass jemand mal an Bord war und ich habe ihn nicht erkannt.
Okay. Ja, ich stelle mir das sehr humorvoll vor. Ich bin in der Praxis, alles gut mit meinen Kindern, fliege in den Urlaub und dann ja, stehst du wieder vor mir in anderer Funktion. Ja, würde ich dann auch erstmal an meinen Gedanken zweifeln.
Ja.
Hattest du schon mal an Bord einen zahnmedizinischen Vorfall oder Notfall, bei dem du helfen konntest?
Tatsächlich nur zweimal, aber groß helfen konnte ich auch nicht. Das eine war ein Kind, das hatte in einen Muffin gebissen und dann ist der Milchzahn daran hängen geblieben und rausgefallen. Gut, das Problem war dann erledigt, der Wackelzahn war draußen. Und das andere Mal war ein Passagier, der hatte Zahnschmerzen und brauchte einfach Eis zum Kühlen. Und dann hatte ich halt nur gefragt, ne, was wurde an dem Zahn gemacht und herauszufinden, okay, woher könnten jetzt diese Beschwerden kommen und konnte halt dem Passagier dann nur empfehlen, was er dann machen sollte, wenn er dann wieder zurück bei seinem Hauszahnarzt ist. Mhm. Weil so viel kann man eben im Flugzeug auch nicht machen. Man kann Schmerzmittel geben, man kann kühlen, aber ich habe ja dann keine Instrumente da und keine Geräte, um dann irgendwie den Patienten vom Schmerzen zu befreien.
Und auch das Krokodil ist nicht da.
Auch das Krokodil ist nicht da, genau.
Wäre auch eine Überlegung.
Ja. Einmal hatte ich sogar das Krokodil an Bord mit dabei. Ja.
Ach schön.
Ja,
ja Mensch. Jetzt hast du schon so ein bisschen das Thema gestreift, Angst. Also das hatten wir vorhin schon ganz kurz. Viele Menschen haben Angst vor dem Besuch einer Zahnarztpraxis. Wie begegnest du ihnen?
Also man nimmt erstmal die Angst wahr und man nimmt sie ernst und ich lasse sozusagen dem Kind akzeptieren, dass es in Ordnung ist, dass es völlig okay und normal ist, wenn man Angst hat und sage eigentlich erstmal, dass die Angst ja auch was Gutes ist, denn sie beschützt uns ja auch. Und dann ja, gehe ich so ein bisschen drauf ein und frage erstmal, wovor hat das Kind Angst und ja, manchmal sind es ja die Geräusche oder dass etwas wehtun könnte. Und je nachdem, dann gehe ich halt da so drauf ein und zeige und erkläre oder ja, lass es nachempfinden, dass beispielsweise ein Sauger vielleicht laut ist, aber ganz harmlos ist, so wie ein Staubsauger zu Hause. Und wenn die Kinder Angst haben, dass etwas wehtun könnte, beispielsweise von einer Zahnextraktion, bei einem vereiterten Zahn, klar kläre ich dann auf, dass wir den Zahn also müde machen, also eine Anästhesie geben und dass man das dann weniger spürt. Und ja, wenn man Glück hat, kann man auch bei den Kindern mit Lachgas arbeiten, wenn das die Eltern auch möchten und das Lachgas entspannt halt mehr. Also man geht dann so ein bisschen drauf ein einfach.
Das sind ja etwa 5-10% der Deutschen, die auch wirklich regelrechte Panik vor dem Zahnarztbesuch haben. Man spricht, glaube ich, von der Dentalphobie. Ja, das ist die Zahnarztangst. Viele gehen dann auch gar nicht mehr zur Vorsorge. Was ich eigentlich wissen müsste, aber was mir erst wieder bewusst geworden ist bei der Vorsorge, wollte ich schon sagen, bei der Vorbereitung des Podcasts, dass der Mensch eben auch eine unterschiedliche Anzahl von Zähnen hat, also zwischen 28 und 32 Zähnen. Und diese unterschiedliche Anzahl beruht auf der Tatsache, dass Menschen von Geburt an keine Weisheitszähne haben, also einige.
Da muss man jetzt erstmal unterscheiden. Also es gibt ja ein Milchgebiss und ein bleibendes Gebiss. Und im Milchgebiss gibt es 20 Zähne und das bleibende Gebiss besteht eben, richtig gesagt, schon aus 28 bis 32 Zähnen. Und bei der Geburt kann man natürlich überhaupt nicht feststellen, ob ein Weisheitszahn da ist. Das kann man auch, wenn die Kinder, sag ich mal, im Kleinkindalter sind auch noch nicht. Also das geht erst so wirklich im Grundschulalter los, wenn man da ein Röntgenbild macht. Erst dann kann man sehen, ist ein Weisheitszahn angelegt oder nicht. Und bei vielen sind Weisheitszähne schon angelegt, aber unterschiedliche Anzahl, mal nur einer, mal mehr. Und es kann aber auch immer vorkommen, dass auch andere Zähne nicht angelegt sind. Also es gibt auch kleinere Backenzähne, die manchmal auch nicht angelegt sind. Das ist also, genau, aber der Durchschnitt hat ungefähr, sag ich mal, 28 bleibende Zähne im Mund.
Das ist gar nichts gegen den Delfin, der hat nämlich 252 Zähne.
Oh.
Das zahnreichste Säugetier. Jetzt gibt es eine Rangfolge der Länder mit der besten Zahngesundheit. Ich kann aus dem Jahre 2020, also nicht ganz aktuell. Da liegt Deutschland auf dem zweiten Platz, dahinter Spanien, Schweden und Portugal. Schätze doch mal, wer den ersten Rang belegt.
Die Schweiz vielleicht?
Ja, es ist ein Nachbarland, aber
Österreich? Nein, ich würde jetzt
Italien.
Italien,
Ja, das überrascht uns beide,
wow.
Oder?
Ja.
Ja, genau. Jetzt gute Mundhygiene, ja, beeinflusst ja auch die Gesundheit des gesamten Körpers. Das unterschätzen viele. Wie wichtig ist da die Mundflora?
Sehr wichtig. Also, gerade wenn es, also bei kleineren Kindern ist es vielleicht das noch nicht so, dass es sich systemisch auswirkt, aber gerade bei Erwachsenen spielen sozusagen gewisse Keime, Bakterien im Mund einen großen Einfluss, gerade im Zusammenhang mit Diabetes oder auch mit, wenn man eine Herzerkrankung hat und dann diese Keime in die Blutbahn kommen. Ich will jetzt nicht so weit ausschweifen, aber also gerade im Erwachsenenalter ist es sehr wichtig und dass man eine gute Mundhygiene hat und natürlich auch so gesehen bei kleineren Kindern, wenn man einen Entzündungsherd hat, also ein Zahn ist extrem kariös und es bildet sich Eiter, dann hat man ja auch dort eine chronische Entzündung im Zahn, im Körper. Das ist ja auf Dauer auch nicht gut. Und das ist wiederum egal, ob beim Kind oder beim Erwachsenen, das hat am Ende ja schon Einfluss auf die Gesamtgesundheit.
Ja, wir kommen mal von diesem Thema zum Teddy-Krankenhaus. Es gibt oder es gab ein Teddy-Krankenhaus in Dresden, da hast du mit viel Freude mitgewirkt. Also ein Projekt, das darauf abzielt, Kindern im Vorschulalter auf spielerische Art und Weise die Angst vor dem Zahnarztbesuch zu nehmen. Wie kam es dazu?
Also das Teddy-Krankenhaus wird von Studenten initiiert. Das gibt es auch in anderen Studentenstädten Deutschlands. Und bei uns war das so, das fand immer einmal im Jahr statt und da haben sich mehrere Studenten zusammengetan, die das organisiert haben. Da war ich mit dabei und habe die zahnmedizinische Station organisiert und dann haben wir quasi Räume in der Klinik genutzt, die wir so als Teddy-Krankenhaus aufgebaut haben und dann sind ganz viele Kindergartenkinder gekommen und zwar mit ihren Plüschtieren. Und das Plüschtier war dann der Patient. Das heißt, das Plüschtier hat schon einen eigenen Anamnesezettel gehabt. Und je nachdem, was das Plüschtier hatte, ob es vom Bett gefallen ist und sich den Arm gebrochen hat oder ob es Husten hat oder eben vielleicht mal zu viel Bonbons gegessen hatte und zum Zahnarzt musste, dann wurde es zum jeweiligen Facharzt sozusagen geleitet. Und dann wurde das Kuscheltier versorgt. Also das Kuscheltier stand im Fokus. Die Kinder waren quasi nur der Begleiter. Und somit haben die Kinder eben gesehen, was wird bei meinem Kuscheltier gemacht und wie läuft es ab, wie läuft es zum Verbandwechsel ab. Und so konnten die Kinder eben die Angst vor dem Zahnarzt oder von dem Arztbesuch allgemein verlieren. Und zum Schluss gab es dann immer noch so einen kleinen Rezeptzettel für die Apotheke. Und dann gab es eine kleine Apotheke und da gab es dann eben für den Teddy dann noch einen Teebeutel oder einen Apfel oder eine Zahnpasta, damit der Teddy dann wieder gesund wird oder das Kuscheltier, was die Kinder dabei hatten.
Super. Also was mir aufgefallen ist, ich hatte jetzt ein bisschen in der Vorbereitung natürlich mich umgesehen, wie andere Praxen auch kommunizieren. Ihr habt einen Kollegen bei euch im Team, der zaubert auch für Kinder. Ja, das ist ja auch jetzt ungewöhnlich, aber kommt super an, ist auch auf den sozialen Kanälen total aktiv und erfolgreich. Also hier geht da auch neue Wege.
Ja, also ich würde sagen, bei uns kann jeder Zahnarzt so ein bisschen so behandeln und sich ausleben, wie er gern möchte. Und genau, Zaubern bei Kindern kommt immer gut an. Also so kleine Zaubertricks mache ich auch mit den Kindern. Das geht natürlich ja gerade so bei Kindergartenkindern sehr gut, die lassen sich sehr gut ablenken. Also gerade wenn zum Beispiel ein Zahn gezogen wird, dann sage ich auch, wir zaubern da jetzt eine Lücke rein und mache das dann irgendwie so, dass diese Zahnextraktion so unbemerkt wie wirklich auf oder abläuft und dann taucht plötzlich irgendwie dieser Zahn irgendwo anders auf. Oder man zaubert sich dann den Zahn in eine Box oder so. So mache ich das manchmal.
Mensch, darauf freut sich doch jeder, oder?
Ja.
Zum kleinen Zahn gezogen zu bekommen. Also deine Patientinnen, deine Kleinen gegenüber, die sitzen ja auch als Piloten auf dem Zahnarztstuhl. Also du nimmst sie mit auf so eine imaginäre Reise.
Genau, also den Tipp habe ich von einer Kollegin bekommen. Sie meinte halt, ich soll das doch einfach mal so etablieren und dann habe ich das dann auch so gemacht. Ich arbeite ja wie gesagt viel mit dem kleinen Krokodil und den habe ich dann als Pilot verkleidet und lasse sozusagen die Kinder auf dem Zahnarztstuhl, der sozusagen dann wie ein Flugzeug oder ein Stuhl im Cockpit ist, darauf Platz nehmen. Der Koko ist dann immer der Co-Pilot und dann gibt es ja überall Knöpfe im Cockpit und bei mir gibt es auch Knöpfe und dann stelle ich sozusagen so die Verbindung her und dann fliegen wir los. Also wenn sich der Stuhl bewegt, dann fliegen wir los. Und zum einen haben wir oben an der Decke einen Fernseher. Manchmal sage ich dann, wenn wir jetzt Madagaskar gucken, wir fliegen jetzt nach Madagaskar. Oder manchmal gehe ich auch einfach auf so eine Art Trance-Reise mit den Kindern. Also gerade für längere Behandlungen, manche möchten dann, was weiß ich, gedanklich irgendwo hinfliegen, ans Meer, in die Berge oder in eine bestimmte Stadt. Und dann begleite ich sie sozusagen verbal, ne? Dass man sich vorstellt, man ist jetzt eben am Meer, man hört das Meer rauschen. Und dann kommt beispielsweise die Absaugung, die das Rauschen darstellt. Und so lässt sich eben ein bisschen die Behandlung in so eine Fantasiereise einbetten. Ja, und wenn die Behandlung vorbei ist, dann fliegen wir wieder zurück, warten, bis der Stuhl gelandet ist und dann darf der Kroko abgeschnallt werden und dann darf das Kind sich aus so einem kleinen Reisekoffer noch ein kleines Andenken oder ein Geschenk eben für die gute Mitarbeit aussuchen.
Mega, aber hoffentlich ohne Turbulenzen.
Ja, meistens ohne Turbulenzen.
Wunderbar. Wer ist denn da eigentlich aufgeregt? Sind das die Eltern oder die Kinder?
Meistens die Eltern, ja.
Und wie gehst du damit um, wenn Eltern auch mal... Naja, es wird es bei euch jetzt nicht geben, dass sie sich beschweren, aber vielleicht manchmal ein bisschen aufbrausen werden, ungeduldig. Kommt das vor?
Ja, das kommt immer mal vor. Also das kommt ja dann vor, wenn irgendwie die Erwartungshaltung der Eltern mit meiner nicht übereinstimmt. Und ja, je nachdem, was es ist. Also manchmal ist es auch einfach ein Systemfehler, dass vielleicht ein Termin falsch vergeben wird, dann ist jemand halt ein bisschen aufgebraust, weil er umsonst gekommen ist. Oder manchmal ist es so, dass das Kind eben nicht so gut mitmacht, wie die Eltern sich das wünschen. Und dann sage ich eben, okay, wir brauchen nochmal einen Anlauf oder so. Und manchmal kann es aber auch sein, dass die Eltern sich beschweren, weil vielleicht, ja.
Mal was zu lange dauert.
Ja,
dass sie sich nicht abgeholt fühlen.
Ja, jetzt fällt mir natürlich gerade, also, oder vielleicht sagen wir so, dass, ja, wie gesagt, dass man vielleicht, oder dass das Kind nochmal kommen muss oder nochmal in die Prophylaxe muss, weil es nicht so gut geputzt hat. Und dann sagen die Eltern, aber wir putzen doch nach. Ja. Und dann sage ich, ja, vielleicht stimmt irgendwas mit der Technik nicht und zeigt das nochmal. Aber im Großen und Ganzen sind die meisten eigentlich schon sehr zufrieden. Also es kommt jetzt nicht so häufig vor, dass sich jemand beschwert.
Mhm. Ja, das glaube ich auch nicht. Also es gibt ja bei uns die Zahnfee. In Mexiko heißt die übrigens Zahnmaus.
Ja. Ja,
die bringt dann den Kindern im Austausch für ihre verlorenen Zähne kleine Geschenke.
Genau, dazu eine kleine Anekdote. Da hatte ich erst diese Woche einen kleinen Jungen auf dem Stuhl und habe dann auch einen Zahn rausgewackelt und das in der Dose mitgegeben. Meinte, jetzt hast du was für die Zahnfee. Und dann sagte er, Ich bin doch Spanier. Bei uns kommt die Zahnmaus.
Ja, aufgeklärter Junge.
Ja.
Du bist auch als Autorin tätig für diverse dentale Fachmagazine, aber auch als Fortbildungsreferentin. Mhm. Und du sprichst über Karies und Co. Wir hatten ja schon kurz das Thema angeschnitten. Schläft man nachts, also träumt man nachts auch von Karies als Zahnärztin?
Zum Glück nicht, nein.
Okay, und dann hast du 2019 eine sogenannte Lachgas-Zertifizierung erworben. Mhm. Wie setzt ihr Lachgas in der Behandlung ein? Und wie sicher ist das?
Ja, genau, das hatte ich vorhin schon ein bisschen erwähnt. Also das Lachgas ist sozusagen, es handelt sich immer um ein Lachgas-Sauerstoff-Gemisch. Und das Lachgas sorgt dafür, dass sozusagen das Kind oder der Patient einfach ein bisschen entspannter ist. Manchmal sage ich, das ist so ein bisschen wie auf einer Wolke schweben. Es kann manchmal so ein bisschen müde machen. Manchmal kann es auch dazu führen, dass die Kinder auch wirklich ein bisschen anfangen zu lachen und zu kichern. Und das Lachgas setze ich eben gern ein bei längeren Behandlungen, also wenn wir Milchzahnkronen beispielsweise machen müssten, bei ängstlichen Kindern oder eben auch gerade bei Kindern, wo so vereiterte Backenzähne gezogen werden müssen, wo es einfach manchmal auch schwierig ist mit der Anästhesie. Also dann nehme ich das einfach hinzu, um die Behandlung so angenehm wie möglich zu machen. Und beim Lachgas hat das Kind so eine kleine Duftnase auf. Das sieht aus wie so eine, wie so eine Clownsnase. Da gibt es verschiedene Farbdüfte. Da können sich die Kinder was aussuchen. Und dann atmen die das ein. Und das Lachgas wirkt auch nur so lange, wie man das dann einatmet, also wie wir das angeschalten haben.
Genau, es bleibt nach der Behandlung nicht im Körper.
Richtig, genau. Mhm. Es wird am Ende nochmal abgeatmet mit reinem Sauerstoff. Und dann kann das Kind quasi komplett beschwerdefrei die Praxis verlassen.
Man fühlt sich da so ein bisschen leicht, hat ein Gefühl der Gleichgültigkeit vielleicht auch. Es ist unsichtbar, geruchslos und schmeckt, glaube ich, leicht süßlich.
Ja, kann man so sagen. Also der Geruch lässt sich in dem Sinne schwer sagen, weil wir diese Geruchsnasen haben. Also bei uns schmeckt es mal nach Erdbeere oder mal nach Blaubeere oder Orange, je nachdem. Hm?
Jetzt bekomme ich Hunger. Du hast auch ein großes Herz für Charity. Du fliegst einmal im Jahr und ich glaube sehr, sehr bald wieder mit einem 10-köpfigen Team nach Südafrika. Und ihr behandelt dort zahnmedizinisch eine komplette Grundschule. Wann geht's denn wieder los?
Ja, morgen geht's schon los.
Morgen?
Ja,
genau. Was für ein Timing.
Ja,
passt. Was macht ihr da genau?
Also das Projekt gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist in der Praxis oder durch die Praxis entstanden, durch eine Patientin von meinem Chef. Und wir fliegen dann nach Kapstadt und in der Nähe dort, da gibt es ein kleines Fischerdörfchen und da gibt es eine Grundschule. Und wir behandeln dort die Kinder der Grundschule kostenlos und zwar auch ein bisschen provisorisch. Also neben der Grundschule ist ein kleiner Kirchenraum, den können wir nutzen, der ist komplett leer. Und wenn wir kommen, bauen wir dort eine kleine Zahnarztpraxis quasi auf. Also wir haben so mobile Behandlungseinheiten, also Absaugung, Bohrer sozusagen. Der sieht aus wie in so einem kleinen Reisekoffer, wird er geliefert. Und dann kann man dann die Kinder damit eben zahnärztlich versorgen. Ist natürlich alles sehr einfach eingerichtet. Wir haben dort keine Behandlungsstühle, das sind einfach Liegen und wir sitzen auf übereinander gestapelten Gartenstühlen und man hat auch keine Behandlungslampe, nur die Lupenbrille mit Lampe hat man. Aber dennoch, es ist einfach eine sehr, sehr schöne, angenehme Arbeit dort, weil man den Kindern einfach wahnsinnig gut und schnell helfen kann. Also das Kariesvorkommen dort ist enorm hoch. Die Eltern sind da auch nicht so hinterher, was Mundpflege angeht und die Kinder sind dann oft sich selbst überlassen und dementsprechend haben sie halt oft einfach ein hohes Kariesaufkommen. Dann ist meistens die medizinische Versorgung in anderen Ländern kostenpflichtig. Die Eltern haben oft kein Geld, mit den Kindern zum Zahnarzt zu gehen. Und dann kommen wir und reparieren sozusagen die Zähne und schauen, dass sie wieder schön lächeln können und von Schmerzen befreit sind.
Also das ist wirklich großartig. Also da kann man nur den Hut ziehen. Danke dafür. Die Praxis in Berlin bleibt ja dennoch geöffnet. Also da muss jetzt niemand länger auf Termine warten. Das wird dann irgendwie durch dieses Schichtsystem wahrscheinlich gut koordiniert.
Genau, da sind dann Kollegen da und wenn die Patienten eben jetzt einen bestimmten Behandler haben möchten, dann müssen sie halt warten, bis wir wieder da sind.
Oder nach Afrika fliegen.
Oder so.
Jetzt hast du dich nicht nur in diesem Projekt engagiert, sondern auch bei den Special Olympics 2018 in Berlin. Du warst aber, glaube ich, auch schon mal für eine Obdachlosen-Zahnarztpraxis ehrenamtlich tätig.
Ja, das waren aber so kleinere Sachen eher. Genau. Da gibt es in Berlin Obdachlosen-Zahnarztpraxen, wo auch eben, also Menschen, die keine Krankenversicherung mehr haben oder die sich, Die können dann quasi dort hinkommen in diese Praxis und sich dort auch kostenlos zahnärztlich behandeln lassen. Das macht man ehrenamtlich, unentgeltlich. Ich muss aber sagen, ich habe da, was ich sehr schade fand, ich habe dort oft die Zeit abgesessen. Also es kamen leider sehr wenige, was natürlich auch wieder mit Zahnarztangst zu tun haben könnte. Oder dass sie, ja, dass vielleicht die Obdachlosen dann auch einfach nicht so. Also die haben vielleicht einfach andere Probleme natürlich, als Zahnprobleme und kommen dann wirklich nur, wenn es notwendig ist, was sehr schade ist.
Das ist, glaube ich, der große Fehler generell. Oder dass man erst zum Zahnarzt geht, wenn man Schmerzen hat. Aber die Vorsorge eben, die Aufklärung. Ja,
genau. Je öfter man zur Vorsorge geht, dann hat man meistens hat man nichts und dann geht man da positiv und gestärkt vom Zahnarzttermin nach Hause. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen und nicht mal die Patienten erst auf dem Stuhl liegen haben wollen, wenn wirklich Schmerzen vorhanden sind. Das ist dann immer doof.
Blicken wir mal ganz kurz noch nach vorne, so in 10 Jahren. Wo siehst du dich denn da? Ganz persönlich in der Zukunft?
Oh, schwer zu sagen. Also,
oder wo siehst du die Zahngesundheit?
Die Zahngesundheit, ich würde sagen, auf einem ähnlich hohen Niveau wie jetzt. Ich glaube, es ist aber noch viel mehr für die Patienten mit Zuzahlungen verbunden. Und wiederum könnte ich mir vorstellen, dass es auch schwieriger wird, für Patienten Termine zu finden. Also gerade so in ländlichen Regionen bekommt man ja mit, dass viele Praxen schließen müssen. Es gibt keinen Nachfolger. Also ich glaube, hinsichtlich der zahnmedizinischen Versorgung, sie ist da, aber ich glaube, sie ist rar und teuer, könnte ich mir vorstellen. Und ich selbst sehe mich eigentlich immer noch beides machen. Also ich wüsste nicht, warum ich das eine oder andere aufgeben sollte, wenn mir beides Spaß macht.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ja. Diese Freude sollst du auch behalten. Ja. Herzlichen Dank für deinen Besuch, liebe Alexandra. Alles Danke. Gute weiterhin für dich und ja, die beste Gesundheit, die man sich vorstellen kann.
Dankeschön, das wünsche ich auch.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.